Schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Schön, dass Sie den Gewitterstürmen der letzten Nacht, je nachdem, wo man wohnt, getrotzt haben und doch heute wieder hier sind. Ja, worauf es ankommt, das ist Thema der Predigt und wir haben ja schon ein bisschen etwas dazu gehört. Der Text steht im Lukasevangelium im Kapitel 10. Es sind die Verse 25 bis 37. Lukas 10, Abvers 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und erprobte ihn und sprach: Rabbi, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in der Tora geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies, und du wirst leben. Indem er aber sich selber rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach: Der, die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und handle du ebenso. Als ich diesen Predigttext aufgeschlagen hatte, dachte ich zunächst: Ach, diese Geschichte kennst du doch. Dieses Denken ist gefährlich und schädlich sogar. Warum? Wenn wir gewohnt sind, so manche biblischen Geschichten vielleicht schon seit Kindesbeinen immer wieder gehört zu haben, dann neigen wir einfach dazu, den wichtigen und tiefen Gehalt vieler Geschichten einfach zu überlesen und gar nicht mehr so recht wahrzunehmen. Und das gilt besonders für diese Geschichte. Das geht schon damit los, dass in vielen deutschen Bibeln diese Geschichte die Überschrift trägt: Der barmherzige Samaritaner. Doch diese Geschichte besteht ja aus zwei gleichwertigen Teilen. Nun, da befindet sich Jesus in einer Zusammenkunft von Theologen, wohl in einer Synagoge, und disputiert mit ihnen. Das war gar nicht mal ungewöhnlich und soll sogar heute noch unter Gelehrten vorkommen. Und dann heißt es, ein Gesetzesgelehrter stand auf und erprobte ihn und sprach: Rabbi, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Hier tritt also ein Fachmann auf, der sich auskennt in den Heiligen Schriften. In den meisten deutschen Übersetzungen steht hier das Wort »versuchte ihn«, das einen eher negativen Beigeschmack hat. Das griechische Wort, das hier steht, ist wohl besser übersetzt mit »erproben«. Rabbi, wie ist deine Ansicht, deine Auslegung der Schrift bei dieser wichtigen Frage? Darum geht es. Wie ist deine Auslegung? Wie siehst du die Sache? Und dann stellt dieser Mann eine der entscheidenden Lebensfragen. Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Oder man kann auch übersetzen, um Anteil daran zu haben. Man muss wissen, seinerzeit hatte man ein anderes Zeitverständnis, als wir es heute haben. Man dachte so mehr in Zeitabschnitten. Ich kann das hier jetzt nicht weiter ausführen, aber man kann die Frage vielleicht heute so stellen: Wie lebe ich in Gottes Augen richtig? Oder wie kann mein Leben gelingen? Wie hat mein Leben Bestand auch über die Zeiten hinweg? Ein Leben, das sogar bis über den Tod hinaus reicht. Und vor allen Dingen, welchen Beitrag muss ich dazu leisten? Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Stellen wir heute noch überhaupt solche Fragen? Oder jetzt mal verallgemeinert gefragt, stellt der moderne Mensch, wer immer das nun sein mag, noch diese Fragen? Stellen wir diese Fragen noch? Wenn ich an Gespräche mit Menschen denke, so seinerzeit, als ich noch im Berufsleben stand, da kamen mehr solche Fragen auf, wie beispielsweise, was mache ich meinem nächsten Urlaub, der doch bald kommen möge? Ja, wenn der Urlaub ist, dann lebe ich erst. Ja. Oder andere Fragen: Wann gibt es endlich wieder eine Gehaltserhöhung? Das sind alles Fragen, die ihre Bedeutung haben. Ich will das nicht schmälern. Das ist so, dass diese Fragen haben ihre Bedeutung. Aber es sind doch eher so materielle, diesseitige Fragen, die auf mich, meine Person, so zentriert sind. Es geht hier doch mehr um meinen eigenen Vorteil. Doch zurück zu jener Frage aus der Geschichte von heute Morgen. Was muss ich getan haben? Was muss ich tun? Und wenn man die Evangelien danach untersucht, welches Verb Jesus selber am häufigsten verwendet, dann ist es das Wort tun oder handeln. In allen seinen Variationen und Schattierungen. Und selbst in unserer Geschichte hier kommt zweimal die Aufforderung Jesu vor: tue oder handle danach. Ist uns das aufgefallen? Wir sollten darauf achten. Es kommt also auf das richtige Tun an. Und auf die Frage des Schriftgelehrten nach dem richtigen Tun stellt Jesus zwei Gegenfragen. Was steht in der Tora geschrieben? Und die zweite, wie liest du? Die Tora, die Weisungen Gottes, sind also die Basis. Und es kommt dann darauf an, sie sorgfältig zu lesen. Das ist das, was steht da. Und dann kommt es darauf an, sie gewissenhaft auszulegen und sie anzuwenden. Das steckt in dem Wort Jesu, wie liest du? Sind das nicht zwei Fragen, die auch an uns gerichtet sind? Was steht in der Bibel und wie liest du sie? Liest du alles nur oberflächlich, im Vorbeigehen, so zwischen Tür und Angel, wie man so sagt? Bei dem Gesetzesgelehrten jedenfalls ist es nicht so. Er hat sich Gedanken gemacht und gewissermaßen die Essenz, die Weisungen, auf die es ankommt, herausgearbeitet und in seiner Antwort zusammengefasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. In den deutschen Übersetzungen kommt die Bedeutung und das Gewicht der hier verwendeten Begriffe aus dem hebräischen Urtext nicht so vollständig rüber. Aber wir spüren, hier geht es nicht um eine oberflächliche Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, dem Allmächtigen. Hier geht es darum, mein ganzes Wesen, mein ganzes Ich, mein ganzes Selbst einzusetzen, um Gott und den Nächsten zu lieben. Und Jesus stimmt diesem Schriftgelehrten ja voll und ganz zu und fordert ihn auf, danach zu tun und zu handeln. Das hier, was du gesagt hast, das sei wirklich die Richtschnur für dein und auch für unser Leben und Handeln. Jesus spielt hier auf ein Wort auch aus dem Buch Levitikus an, wo es heißt, und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Leben haben. Ich bin der Herr. Doch wie liebt man Gott nach dem Verständnis der Bibel? Eben indem man seine Weisungen befolgt und sein Leben danach ausrichtet. Darauf kommt es an. Ich glaube, das hat der Gesetzesgelehrte zutiefst verstanden und vielleicht auch verinnerlicht. Und wir haben es hoffentlich auch verstanden und handeln entsprechend. Aber dann gibt es doch noch einen Punkt, der ihm offensichtlich unklar geblieben ist. Wer ist denn mein Nächster? Vielleicht mag diese Frage auch damit zusammenhängen, dass die Auslegungen der Rabbinen damals uneinheitlich waren. Während die einen meinten, dieses Gebot der Nächstenliebe gelte nur für die eigenen Volksgenossen, meinten die anderen eben, dass alle Menschen damit eingeschlossen wären. Wir verstehen dann, warum der Schriftengelehrte nun diese Frage Jesus vorlegt. Und nun ergeht sich Jesus nicht in Allgemeinheiten, in irgendeine Philosophie, sondern er erzählt eine Geschichte. Und diese Geschichte beginnt so: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Schon der Anfang dieser Geschichte ist bedeutsam. Jesus sagt hier wohl ganz bewusst: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho. Ob Mann oder Frau, ob Jude oder Grieche, ob arm oder reich, ob fromm oder sogar gottlos. Das alles spielt keine Rolle. Hier geht es um einen Menschen. Um einen Menschen, der Hilfe braucht. Die erste Person, die Jesus auftreten lässt, ist ein Priester, der vom beendeten Tempeldienst nach Jericho geht. Aber er geht vorbei. Er geht sogar auf die andere Seite der Straße und zieht einfach vorüber. Und die zweite Person ist ein Levit, der wohl ebenfalls vom Dienst nach Hause geht und der genauso handelt wie der Priester. Nun mag man einwenden, der Priester und der Levit hätten besondere kultische Reinheitsgebote zu beachten. Das stimmt zwar, aber erstens handelte es sich nicht um eine Leiche, bei der eine siebentägige Phase der Reinigung eingehalten werden musste. Und zweitens, da sie aber beide vom Tempeldienst heimkamen, hätte es eine weitaus längere Zeit gedauert, bis sie wieder zum Einsatz in Jerusalem kämen. Und die Zeit der kultischen Unreinheit wäre dann längst verstrichen. Und nun lässt Jesus eine dritte Person auftreten. Vielleicht hätten nun die Zuhörer erwartet, dass bei dieser Person ein vorbildlicher jüdischer Volksgenosse kommen und nun helfen würde. Aber es kommt ein Samaritaner. Die Samaritaner waren bei den frommen Juden nicht gerade gut angesehen. Man verstand sich gegenseitig nicht besonders gut. Die Samaritaner anerkannten immerhin die 5 Bücher Mose, aber nach Meinung der frommen jüdischen Gelehrten legten sie diese nicht so richtig aus und seien deshalb auch nicht richtig Gläubige. Tja, das habe ich auch erlebt, zwar nicht mit Samaritanern, aber mit, ich würde mal sagen, hyperfrommen Christen, die sagten, oh, der gehört einer anderen Konfession an und der legt die Bibel anders aus. Ne? Also Vorsicht, so etwa kann man sich das denken. Doch gerade der Samaritaner scheint die Tora besser zu kennen als jene die Vorgaben, besonders schriftkundig zu sein. Denn er überlegt nicht lange, er wägt nicht das Für und Wider ab, soll ich nicht, sondern er wird von Mitleid erfasst und packt an. Offensichtlich versetzt er sich in die Situation des anderen. Es ist ihm nicht gleichgültig, was mit ihm geschehen ist, sondern er leistet Hilfe und übernimmt Verantwortung und wird damit zum Nächsten für den, der in Not geraten ist. Ja, obendrein lässt er die Hilfe sich sogar etwas kosten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so heißt es im Buch Levitikus, wie wir gehört haben. Aber diesen Vers kann man auch anders übersetzen. Zum Beispiel, halte lieb deinen Genossen dir gleich, oder auch liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Er ist auch ein Ebenbild Gottes. Und bedenke, auch du kannst in eine Notlage geraten, wo du dann einen Nächsten benötigst. Ja, die Liebe zum Nächsten, da gibt es einen Maßstab, den jeder versteht, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, so sagt es der Apostel Paulus. Jesus sieht also den Menschen, egal woher er stammt, was er ist und was er hat, das ist alles nebensächlich. Der Mensch steht im Vordergrund. Ja, wer war denn nun der Nächste für den, der unter die Räuber gefallen ist? So lautet die rhetorische Frage, die Jesus nun, ich sage auch mal, an uns alle richtet. Wer war denn nun der Nächste für den? Wem kann ich der Nächste sein? So lautet dann die Frage an jeden von uns gerichtet. Wen hat Gott mir in den Weg gelegt, um im Bild unserer Geschichte zu bleiben? Gehe ich in einer solchen Situation, wie sie hier geschildert wird, gleichgültig an meinem Nächsten eben vorbei? Man mag nun anwenden, wem soll ich denn alles der Nächste sein? Das ist doch gar nicht möglich. Das ist vielfach so unser Denken. Der Samaritaner hat nicht einen Verein zur Versorgung Überfallener gegründet und hat auch sicherlich nicht jeden Tag die Straße von Jerusalem nach Jericho abgesucht, um nach überfallenen Personen zu suchen. Sondern er hat nur das getan, was gerade vor seinen Füßen war, was ihm Gott in den Weg gelegt hat. Er hat das getan, was er tun konnte. Er hat gehandelt und sich nicht verweigert. Es ist bemerkenswert, er hat nämlich auch Aufgaben, die er nicht ausführen konnte, an den Wirt delegiert. Hier hast du etwas Geld, für die Pflege des Verletzten. Vielleicht hatte der Samaritaner keine Zeit mehr. Vielleicht war er sogar unter Zeitdruck, weil er dringend andere Aufgaben wahrnehmen musste. Wir wissen es nicht, aber wir kennen heute, denke ich mal, in unserer Zeit auch das Thema Zeitdruck oder wie man auch neudeutsch zu sagen pflegt, Stress. Aber sein Handeln soll uns an diesem Punkt auch als Vorbild dienen. Wenn ich eben nicht selber in der Lage bin, direkt einem der Nächsten zu sein, dann kann ich wenigstens für Hilfe sorgen, delegieren und auch Geld geben, eben so viel ich vermag. Darüber hinaus wird nicht verlangt. Der Samaritaner will wiederkommen. Für ihn ist die Sache also noch nicht einmal abgeschlossen. Auch das sollte uns ein Denkanstoß sein. Wer war denn nun der Nächste? So lautet die Frage Jesu. Und die Antwort gibt der Schriftengelehrte selber, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und handle du. Und ich möchte hier einfach ergänzen: Du und ich ebenso. Amen.